Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
As leaders in this country, when we incite violence with depictions against our colleagues, that trickles down into violence in this country.
Die Gewalt sickert ein in die USA, wenn Politiker Gewaltbilder im Internet verbreiten. So hat sich die US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez beschwert, nachdem sie Objekt wurde von solchen Gewaltbildern. Denn die 32-Jährige ist aufgetaucht in einer Animation, in der sie getötet wurde. Die kursierte im Internet und viele haben sie geteilt, auch der republikanische Abgeordnete Paul Gosar. Das sind die Methoden, mit denen, so muss man sagen, in der US-Politik vorgegangen wird gegen junge Frauen, gegen People of Color und vor allem auch gegen die Linken unter den Demokraten. Denn zu denen gehört Alexandria Ocasio-Cortez. Und sie gehört zu denen, die nicht reich sind, anders als der Großteil des US-Kongresses, aber das soll sich ändern. Ich bin André Zanto, hallo, und wir tauchen jetzt ein mit Madeleine Hofmann in die geforderte Erneuerung des US-Kongresses, der längst nicht mehr die Bevölkerung repräsentiert, weil eben viele Millionäre dort sitzen, sagen einige NGOs, und deshalb fördern sie jetzt neue Kandidatinnen ohne viel Geld wie Imani Oakley.
Alle hier im Park sind People of Color. Das hier ist der Stadtteil der schwarzen Arbeiterklasse. Und gleich wirst du oben am Berg die weiße, wohlhabendere Ecke der Stadt sehen. Ich trete hier in diesem Bezirk an, gegen den schwarzen Amtsinhaber Donald Payne.
Montclair, ein 38.000 EinwohnerInnen-Städtchen in New Jersey, gut 30 Kilometer von New York City entfernt. Donald Payne ist seit 2012 der demokratische Abgeordnete des 10. Wahlbezirks im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Vor ihm hatte das Amt sein Vater inne. Seit 1988 befinden sich die Angelegenheiten des Wahlbezirks in den Händen einer einzigen Familie, ohne ernstzunehmende Konkurrenz. Eine junge Frau will das jetzt ändern. Imani Oakley will in den Kongress, für die Demokraten. Als erste weibliche Abgeordnete ihres Wahlbezirks. Ich treffe sie gegenüber eines Basketballplatzes, auf der Holzveranda des kleinen Einfamilienhauses, in dem sie zusammen mit ihrer Mutter lebt.
Ich bin 31 Jahre alt und mein Einkommen wird hier gebraucht. Wenn ich ausziehen würde, müsste unser Haus zwangsversteigert werden, weil meine Mom sich die Hypothek nicht leisten könnte.
In Imanis Freundeskreis tun sich viele schwer, nach der Ausbildung Fuß zu fassen, obwohl ihnen von den älteren Generationen andere Versprechen gemacht wurden.
Als Jugendliche wurde uns gesagt, geht los. Macht einen guten Abschluss, das wird euer Leben verändern. Dann haben wir das gemacht und bekamen zur Belohnung all diese Studienkredite um die Ohren gehauen und einen prekären Arbeitsmarkt. Das ist für uns also nicht wirklich gut gelaufen.
Stattdessen sind die Probleme gerade für junge Menschen landesweit größer geworden. Sie kämpfen gegen Rassismus, zunehmende Polizeigewalt, gegen finanzielle Existenzangst. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der StudienkreditnehmerInnen jährlich um rund 1 Million erhöht. Derzeit haben mehr als 44 Millionen junge AmerikanerInnen am Ende der Ausbildung Schulden, durchschnittlich rund 35.000 Euro. Vielerorts können sie sich keine Wohnung leisten. Montclair ist durch die Nähe zu New York ein attraktiver Wohnort für Berufspendler. Der Wohnungsmarkt ist umkämpft.
Viele sind weggezogen. Wie fast überall wird es in Montclair immer teurer. Für Leute, die hier aufgewachsen sind, ist es unerschwinglich, nach der Ausbildung zurückzukommen. So teuer ist es geworden, hier zu leben. Aber die Jobs und die Bezahlung haben eben nicht mitgehalten.
Geld sieht Imani als Ursprung und Treiber vieler Probleme in ihrer Heimat. Doch PolitikerInnen wie der amtierende Kongressabgeordnete täten oft nichts dagegen, weil sie sich dieser Probleme gar nicht bewusst seien. Er ist, wie die Mehrheit der ParlamentarierInnen in den USA, wohlhabend. Und genau da liege das Problem.
Practically, I think people who grow up being disadvantaged by the system make better people in office because they know what needs to be fixed.
In der Praxis sind Menschen, die schon immer vom System benachteiligt wurden, bessere PolitikerInnen, weil sie wissen, was in Ordnung gebracht werden muss.
Bei einer Tour durch ihre Heimatstadt erzählt Imani, dass sie schon als Schülerin politisch interessiert war. Nach dem Studium wollte sie als Anwältin arbeiten, setzte ihr juristisches Wissen aber schon bald bei der Arbeit in den Büros von PolitikerInnen und Organisationen ein. Noch ein paar Jahre Erfahrung wollte sie sammeln, bevor sie sich selbst aufs politische Parkett wagt. Doch dann schaffte es 2018 plötzlich mit überwältigendem Erfolg eine 28-jährige New Yorker Kellnerin in den Kongress.
Ladies and gentlemen, my first guest is the 29-year-old superstar representative from the 14th District of New York. Please welcome back to the Late Show, Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez.
Der politische Star der neuen progressiven Linken. Ihr Wahlsieg veränderte das politische Selbstvertrauen einer ganzen Generation, darunter Imani Oakley.
Ich dachte, jemand in meinem Alter, eine Person of Color wie ich, kann das schaffen. Und zwar jetzt sofort.
Für die Kongresswahlen 2022, die Midterms im November, macht Imani ernst. Sie hat sich UnterstützerInnen gesucht, eine Kampagne gestartet.
We can choose to fight and we can choose to win. Vote Imani Oakley for Congress and together let's take back our communities.
Es ist Vollzeit.
No, it's full time now.
Ich habe ein bisschen Geld gespart und einen Privatkredit von meinem Bruder bekommen.
I saved up a bunch of money and I also got a loan from my brother.
Wer in den USA ein hochrangiges politisches Amt bekleiden will, braucht Geld. Viel Geld. Die Non-Profit-Plattform OpenSecrets.org berichtet, 2013 bestand der US-Kongress zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Mehrheit aus Superreichen, mindestens MillionärInnen. Das Wesen des Wahlkampfes? Die begehrten teuren Werbespots, große Teams, öffentlichkeitswirksame Auftritte muss man sich leisten können. Für Imani bedeutet das Kaltakquise. Vor allem telefonisch bittet sie und ihr Team um Spenden. Zum Beispiel bei Leuten, die sie noch aus der Schulzeit kennt oder von der Uni.
I want to give you a call to see if you would be open to contributing 1,500 to the race.
Ich rufe an, um zu hören, ob du bereit bist, mich mit 1.500 Dollar zu unterstützen.
Keine angenehmen Gespräche, aber essentiell für Imanis Kampagne. Rund 1,7 Millionen US-Dollar kostet es neue Kandidaten durchschnittlich, eine erfolgreiche Wahlkampagne für das Repräsentantenhaus zu stemmen. Eine Vorselektion. Denn mit dem Geld kommt ein einflussreiches Netzwerk. Und mit dem einflussreichen Netzwerk schließlich die Macht. Und umgekehrt. Ein Kreislauf, der all diejenigen ausschließt, die auf einen Brotjob angewiesen sind. Den zu durchbrechen haben sich einige junge Organisationen auf die Fahnen geschrieben. Zum Beispiel Brand New Congress, kurz BNC. Eine Lobbygruppe, die sich der Wahlkampfhilfe für bestimmte KandidatInnen oder Gruppen verschreibt. Auch Imani wird von ihnen unterstützt. Brand New Congress hat kein Hauptquartier. Nicht einmal Büroräume. Schon vor der Pandemie arbeiteten die Teammitglieder mobil im ganzen Land verteilt. Eine von ihnen ist Chris Riley. Ich treffe sie in New York.
Richtige Veränderung kann hier erst stattfinden, wenn wir das Geld aus der Politik herausbekommen. Wenn es nicht mehr so viel kostet, wird es einfacher für politische Ämter zu kandidieren. Wir beraten und unterstützen Kandidatinnen dabei, Spenden zu sammeln, ein gutes Team aufzubauen und eine erfolgreiche Kampagne zu starten. Aber wir führen die Kampagne nicht für sie durch.
Interessierte Politikneulinge können sich bei Brand New Congress bewerben oder vorgeschlagen werden. Gesucht sind in ihrer Gemeinde gut vernetzte Engagierte, die einen realen Bezug zu ihrem Wahlkreis haben. Die Motivation aus der persönlichen Geschichte heraus ist, neben dem fehlenden Vermögen, oft der größte und bedeutendste Unterschied zu etablierten AmtsinhaberInnen.
Die wichtigste Frage ist, warum? Was motiviert dich? Warum opferst du für diese Kandidatur deine wertvolle Zeit?
Doch die Kandidaten, die von Brand New Congress gecoacht werden, haben noch weitere Gemeinsamkeiten. Und diese erinnern an die Werte und Forderungen eines inzwischen weltbekannten 80-jährigen linken Senators aus Vermont. Bernie Sanders bewarb sich 2016 und 2020 in den Vorwahlen als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Zwar konnte er nicht die Demokratische Partei, dafür jedoch Millionen junger AmerikanerInnen für seine Ideen wie Krankenversicherung und bessere Arbeitsbedingungen für alle begeistern. Er wurde regelrecht zum Popstar. Es entstand die Sanders-Bewegung, deren Energie und Veränderungswillen viele aktive UnterstützerInnen nach der Wahlniederlage weitertragen wollten. Corey Archibald erinnert sich noch gut an diese Zeit. Sie ist langjähriges Führungsmitglied von Brand New Congress, kümmert sich vor allem um strategische Fragen.
So this organization was founded with the idea of let's take the same things that worked on a large scale on the Bernie Sanders campaign in 2016.
Diese Organisation wurde mit der Idee gegründet, lasst uns diese Wahnsinnsbewegung, die aus der Bernie Sanders-Kampagne entstanden ist, nehmen und sie auf die Kongresswahlen übertragen. Lasst uns viele KandidatInnen gleichzeitig aufstellen, die durch gemeinsame Prioritäten vereint sind. Es ist egal, ob du Republikaner oder Demokrat bist, solange du zustimmst, dass wir eine globale Klimakrise haben, dass wir Krankenversicherungen für alle brauchen, dass wir keine Spenden von Großkonzernen oder Banken annehmen. Lasst uns also so viele Menschen wie möglich finden, die sich auf diese Punkte einigen können. Und lasst uns dann buchstäblich den Kongress neu besetzen. Daher der Name, Brand New Congress.
Alexandria Ocasio-Cortez war der erste und berühmteste Erfolg der Gruppe, der auch Imani Oakley inspiriert hat. Inzwischen hat sich die Gruppe der von Brand New Congress und verwandten Organisationen unterstützten Kongressmitglieder auf 6 vergrößert. Alle aus den Reihen der Demokraten. Und mit eigenem Spitznamen. The Squad, zu Deutsch die Gang oder das Team. Weil im amerikanischen Zwei-Parteien-System die Chancen auf politische Mitsprache außerhalb der republikanischen oder demokratischen Partei schlecht stehen und republikanische Newcomer wenig mit den Ideen von Brand New Congress anfangen können, konzentriert sich das Engagement der progressiven Organisationen inzwischen vor allem auf die Demokraten und darauf, ohnehin frei werdende Posten für ihre KandidatInnen zu gewinnen oder langjährige, wenig progressive AmtsinhaberInnen herauszufordern, erklärt Corey Archibald.
There's a reason why people who are already wealthy or people who have entrenched themselves in the party infrastructure.
Es hat einen Grund, warum Menschen, die eh reich oder bereits Teil eines politischen Netzwerkes sind, nicht zögern, in den Wahlkampf zu ziehen, weil sie schon die Macht und die Allianzen haben, die sie dafür brauchen. Wir versuchen, auch normale Leute damit auszustatten und ihnen so zum Wahlsieg zu verhelfen. Dabei nutzen wir die existierende Infrastruktur der Parteien. Wir machen sie uns zu eigen.
Eine Praxis, die nicht allen gefällt. Anfeindungen, häufig persönlich gegen die prominente Alexandria Ocasio-Cortez, kommen aus allen politischen Lagern. Auch von etablierten Politikern der Demokratischen Partei, wie dem Senator von West Virginia, Joe Manchin, der hier behauptet, dass seine Parteikollegin nur provozieren würde.
Continue to divide. I don't know the young lady that well. I really don't. I've met her one time, I think.
Im September hat AOC mit ihrem Squad bewiesen, wozu sie als neue Gruppierung im Parteiensystem fähig sind. Um schnell ihren Zielen in der Bildungs-, Gesundheits- und Wohnungspolitik näher zu kommen, blockierten die Abgeordneten um Alexandria Ocasio-Cortez den Infrastrukturplan von Präsident Biden, bis dieser schließlich an einen Sozialplan gekoppelt wurde. Ein kluger Schachzug und ein Zeichen für die Wiedergeburt eines linken Flügels innerhalb der Demokratischen Partei, findet Gary Gerstel. Der amerikanische Historiker forscht an der Universität Cambridge zu Demokratie und sozialen Bewegungen in den USA. Im Frühjahr erscheint sein neues Buch. Darin beschreibt er, wie sich linke Bewegungen wie Black Lives Matter und Occupy Wall Street in den letzten Jahren institutionalisiert haben. Durch linke Senatoren wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders – und mit Hilfe von Organisationen wie Brand New Congress.
Sie versuchen, einige Themen in die amerikanische Politik zurückzubringen, die zuletzt ausgeschlossen wurden. Sie fokussieren sich auf wirtschaftliche Ungleichheit und auf die Idee, dass die USA nicht behaupten können, eine zivilisierte, gute Nation und Gesellschaft zu sein, solange sie sich nicht um diese Ungleichheiten kümmert und sie reduziert. Das Ziel der Bewegung ist es, alle möglichen Menschen in die amerikanische Politik zu bringen, die zuvor nicht einbezogen wurden. Die USA sind durch die Anwesenheit einer starken Linken im Parteienapparat belebt worden. Und ich denke, die progressive Bewegung hat das möglich gemacht.
Statt einer ganz eigenen, progressiven und parteiübergreifenden Strömung hätten Organisationen wie BNC also eine neue linke Kraft innerhalb der Demokratischen Partei hervorgebracht, kämpfen aber auch mit den flügelübergreifenden Herausforderungen.
My worry about the
Meine Sorge bei BNC und dem Squad ist ihre Fähigkeit, auch außerhalb von New York, Boston, Detroit, Minneapolis erfolgreich zu sein, dass sie auch in den dünner bevölkerten Regionen Menschen davon überzeugen können, für sie und ihre Inhalte zu stimmen.
Ja, das wird dann wohl die große Herausforderung für die junge Linke innerhalb der Demokratischen Partei in den nächsten Jahren, die sich ja mit Kleinspenden den teuren Wahlkampf finanzieren will. Im Durchschnitt, haben wir gehört, kostet der 1,7 Millionen US-Dollar pro Sitz im Kongress. Ja, so eine Zahl, das lässt mich immer recht sprachlos zurück, aber wir wollen doch noch ein paar Worte verlieren und zwar mit unserer US-Korrespondentin Doris Simon in Washington wollen wir über die Hintergründe sprechen. Hallo.
Hallo.
Frau Simon, wir haben eben auch die Zahl gehört, dass 2013 erstmals im Kongress die Mehrheit mindestens Millionärin oder Millionär war. Viele noch reicher. Woher kommt denn das?
Naja, also das hat sich ehrlich gesagt, um das nochmal vorneweg zu sagen, bis heute weiter ausgebaut. Die Spanne ist auch sehr, sehr breit. Da gibt es einen Senator, der führt die Liste an, der hat 260 Millionen Dollar, das ist ein Senator aus Florida. Aber es gibt auch eine Handvoll abgeordnete Senatorinnen, die haben Schulden, aber in der Regel durch Hauskauf, aber eben manche auch noch durch ihre Studienkredite. Doch eins ist sicher, das Haus und also das Repräsentantenhaus und der Senat ist immer reicher geworden, insbesondere der Senat und das über die Jahre. Die waren auch schon früher nicht arm, aber dass es jetzt so deutlich ist, fällt allen auf, ist auch ein Thema durchaus immer mal wieder in den USA. Wobei man eine Sache sagen muss, Millionär ist man hier oft sehr, sehr schnell, je nachdem, wo man lebt. Wenn man ein Haus hat und sei es nur ein kleines Häuschen geerbt in einer der großen Städte an der Ostküste oder in Kalifornien, dann ist man schon Millionär. Das ist man oft schon mit einer Wohnung. Das mal vorausgeschickt. Aber Tatsache ist auch, viele der vor allem Senatoren, aber auch der Abgeordneten kommen schon als reiche Leute in den Kongress. Das hat ihnen oft ermöglicht, überhaupt den Wahlkampf zu führen, wo ja sehr oft auch privates Geld einfließt. Viele haben, wie gesagt, Immobilien oder haben eben zum Teil auch ihr Geld an der Wall Street gemacht. Es sind auch Banker unter den Abgeordneten und Senatoren. Und wer in den letzten Jahren Aktien gehabt hat, Aktienvermögen oder Immobilien, der ist reicher geworden. Das wissen wir überall. Das gilt nicht nur in den USA, sondern auch im Rest der Welt.
Nun ist es aber so, dass ja auch in den USA Millionen Leute leben, die eben nicht in Anführungszeichen nur so ein kleines Häuschen haben, sondern im Zweifel Schulden oder eben gar kein großes Einkommen. Würden Sie denn der These zustimmen, die wir jetzt auch schon oft gehört haben, dass dieser US-Kongress durch das immense Geld eben nicht mehr die US-Bevölkerung repräsentiert, vielleicht auch in anderen Belangen?
Wenn man auf das Geld schaut, ist das ganz bestimmt der Fall. Und auch in anderen Faktoren geht natürlich das Bild, das der Kongress abgibt, auseinander mit dem, wie die Bevölkerung sich darstellt. Zum Beispiel in der ethnischen Verteilung ist der Kongress noch deutlich viel weißer, als die Bevölkerung es ist. Er ist sehr viel älter, als die Bevölkerung es ist. Und er ist viel, viel gebildeter, als die US-Bevölkerung es im Durchschnitt ist. Weit über 90% aller Abgeordneten und Senatoren haben einen Bachelor's Degree oder eben darüber. In der Gesamtbevölkerung sind das nur 36%. Und da hat sich tatsächlich was in den letzten 60 Jahren verändert. Hat es sich insgesamt in der Gesellschaft, es wird mehr studiert. Vor 70 Jahren nach dem Krieg, da hatte nur etwas mehr als die Hälfte der Kongressabgeordneten einen Universitätsabschluss. Auch insofern, auch in Sachen Geld, der Kongress ist nicht das genaue Spiegelbild der US-Bevölkerung. Treten wir einen Schritt zurück. Ich glaube, das kann man auch für den Bundestag sagen.
Ja, das stimmt sicherlich auch auf viele Parlamente. Bleiben wir aber mal in den USA, dann gibt es ja diese Bezeichnung der abgehobenen Eliten in Washington. Das kann man ja, wenn man diese Zahlen hört, durchaus nachvollziehen. Und damit ist ja auch Donald Trump eben auf Wahlkampftour gegangen, auf seine erfolgreich, und hat genau dort angesetzt, wo interessanterweise auch die jungen Linken, die wir gehört haben, von den Demokraten eben auch ansetzen. Die sind erfolgreich in den Metropolen an der Ostküste. Trump war erfolgreich in vielen ländlichen Regionen mit dieser These eben der abgehobenen Eliten. Das zeigte auch schon ein bisschen wieder die Spaltung in den USA. Konnte dann Präsident Joe Biden jetzt mit seinen Reformbestrebungen diese Spaltung wieder verringern?
Das ist nach einem Jahr schwer zu sagen. Aber ich glaube, es war ein ganz richtiger Schritt, dass er erstmal die Covid-Hilfen verabschiedet hat in Billionenhöhe und anschließend das Infrastrukturpaket durchbekommen hat, auch mit Unterstützung der Republikaner, weil es ganz gezielt in Gegenden geht, wo die Demokraten zum Beispiel, wenn wir jetzt mal aus dem Blick seiner Partei das Ganze sehen, wo die Demokraten Unterstützung verloren haben. Zum Beispiel West Virginia, ein früher komplett demokratischer Staat, viele Jahrzehnte lang, der jetzt komplett republikanisch ist, aber nicht republikanisch, was die etablierten Republikaner angeht, sondern eben Trump-republikanisch. Dort hinzugehen und zu sagen, wir schaffen wieder gute Jobs, eben durch den Aufbau einer Infrastruktur, die ja wirklich sehr marode ist hier im Land. Wir schaffen wieder gut bezahlte Jobs, nicht nur billige Jobs als Burgerbrater oder an der Kasse. Das ist sicher ein richtiger Schritt. Das hat aber längst noch nicht dazu geführt, dass diese Leute jetzt anfangen, die Demokraten zu wählen. Die andere Zielgruppe, die Sie angesprochen haben, diejenigen, die mit Überzeugung Bernie Sanders, Elizabeth Warren oder Alexandria Ocasio-Cortez gewählt haben, für die wäre es wahrscheinlich wichtiger oder genauso wichtig gewesen, dass zum Beispiel die Sozialreformen, die Biden auch durchsetzen wollte und wo er bis jetzt gescheitert ist, dass die durchgekommen wären. Eben Kindergeld, bezahlter Mutterschutz oder Pflegezeit, diese Dinge. Das allerdings wird absehbar nicht kommen. Das heißt, für Biden, er steckt irgendwo in der Mitte fest. Die wahnsinnig angestiegenen Preise durch die stark gestiegene Inflation machen im Augenblick jeden anderen Erfolg, den seine Regierung bis jetzt verzeichnen konnte, bei den Wählern kaputt. Sowohl bei demokratischen Wählern, aber auch vor allem bei den Wählern in der Mitte, bei den Independents, die 2020 noch in großen Zahlen für Biden gestimmt haben. Sodass es im Augenblick nicht gut aussieht für die Demokraten.
Sie konnten eben, Sie haben es erwähnt, einige Reformen wie die Sozialreform nicht durchsetzen, weil die Demokraten in sich gespalten sind, eben zwischen dem Linken und eher den Konservativen in der Demokratischen Partei. Was erwarten Sie dann noch an möglichen Bestrebungen von Joe Biden bis zu den Zwischenwahlen im November, den Midterms, um da eben noch mal ein bisschen was zu liefern?
Er wird bei diesem, was er das Build Back Better Programm nennt, das Wiederaufbauen Programm nennt, nicht nachlassen. Was er jetzt tut seit Januar, ist mindestens einmal die Woche, eher zweimal die Woche, irgendwo ins Land zu fahren und dort vor Ort in Fabriken und bei anderen Gelegenheiten mit Menschen direkt sprechen über seine Pläne, was seine Regierung gemacht hat und was er mit Build Back Better machen wird. Er hat ansonsten nicht so viel Möglichkeiten. Er kann den Kongress, seine eigene Partei, ja nur bedingt unter Druck setzen. Er hat das versucht mit Gesprächen, aber auch mit, wie gesagt, etwas Drängeln. Und die Tatsache ist, Sie schilderten ja, dass die Demokraten sich da gegenseitig blockiert haben bei der Gesetzgebung. Das stimmt. Das Ganze muss man aber eben sehen vor dem Hintergrund einer geschlossenen, ablehnenden Front bei diesen Sozial- und Umweltreformen in Build Back Better der Republikaner. Das heißt, es war von vornherein klar, in einem 50 zu zu 50 gespaltenen Senat wird es keine Unterstützung von republikanischer Seite für diese Maßnahmen geben. Da sieht man das eher als alles zu teuer, zu viel, teilweise auch zu sozialistisch. Bei Themen wie etwa der vorgesehenen den Maßnahmen für Kinderbetreuung, damit mehr Frauen wieder auf den Arbeitsmarkt kommen, die Wirtschaft auch wieder besser läuft, sagen einige der republikanischen Senatoren, ja, wenn man Kinder haben will, dann muss man sich das vorher überlegen, ob man sie betreuen kann oder nicht. Das ist die Einstellung und vor diesem Hintergrund war es natürlich fatal, aus gesamtdemokratischer Sicht, dass sich die vor allem Senatoren nicht einigen konnten, dass es eben doch einige konservativ-moderate Demokraten im Senat gibt, die sagen, ich kann kein Billionenpaket verabschieden angesichts von einer galoppierenden Inflation. Das ist zu viel, das geht zu weit. Das entspricht auch nicht dem Geist, wie wir hier in den USA mit diesen Themen umgehen. Jetzt kommt noch dazu, dass ein demokratischer Senator einen Herzinfarkt gehabt hat, ein Senator aus New Mexico. Der wird jetzt für einige Wochen ausfallen und in dieser Zeit haben die Demokraten im Senat eine Minderheit von 49 Stimmen und können überhaupt nichts durchsetzen. Ich gehe davon aus, dass möglicherweise kleine Teile des Build Back Better Programms, der Sozialreform, vielleicht innerhalb der Demokraten irgendwann in diesem Jahr noch mehrheitsfähig sein werden, vielleicht aber auch mit einzelnen Republikanern, wenn es zum Beispiel um Bildung geht, vielleicht auch im Bereich Pflege. Aber sicher ist das keineswegs.
Wir werden das beobachten mit Doris Simon dann auch wieder. Vielen Dank nach Washington.
Gerne.
Die Midterms im November, die Zwischenwahlen, da wird sich dann entscheiden, ob Joe Biden seine noch knappe Mehrheit im US-Kongress behalten kann oder abgeben muss und so, ähnlich wie Obama in seinen letzten Jahren, zu so einer Art Lame Duck wird. Hier bei uns können Sie nochmal nachhören, wie es um den Mutterschutz bestellt ist in den USA. Der existiert nämlich eigentlich gar nicht. 3 Folgen zurückschauen hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto. Danke, bis dahin.